Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Und wir starten mit einem, ich sag mal, alles gut verheißenden Titel. Der Beatsteaks, von nun an ging's bergab. Schauen wir mal.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir haben gerade die Vision gehabt, unser Thema heute ist ja Bau, eine Zeitmaschine zu bauen,
ja,
und in die 80er Jahre zurückzureisen. Weil ich zu dir gesagt habe, boah, noch mal eine Woche in den 80er Jahren verbringen. Und dann ist mir aufgefallen, wenn Sven und ich jetzt in den 80er Jahren wären und wir würden uns voneinander entfernen und ich sehe was Tolles, kann ich ihn nicht einfach anrufen und ihm sagen, komm vorbei. Da habe ich kein Handy. Ich kann auch keinen Stadtplan irgendwie mehr zeigen lassen. Also das wäre, ich weiß gar nicht, ob ich die Skills noch hätte, mich überhaupt in einer Zeit ohne diese mobilen Endgeräte, die wir heute haben, und ohne ein Internet, was immer verfügbar ist, zu bewegen.
Weißt du denn deine Telefonnummer von früher noch? Deine Festnetznummer?
Natürlich.
Ja, ich weiß meine auch noch.
Ja. Aber ich weiß nicht, wer die heute hat. Nicht anrufen, aber ich sag sie nicht. Aber doch, ich weiß die Telefonnummer von uns zu Hause. Ich weiß die Telefonnummer von meinen Eltern im Laden noch. Die weiß ich auch, weil ich da wahnsinnig oft angerufen habe. Das weiß ich. Weiß ich noch was? Nee, ich glaube dann.
Ich weiß die Festnetznummer meines Vaters noch, also in unserer alten Spandauer Wohnung, wo ich groß geworden bin. Und dann habe ich ja irgendwie mit 14 oder so meine eigene Festnetznummer bekommen. Die habe ich auch noch im Kopf. Die habe ich aber auch wirklich noch 20 Jahre oder mehr sogar mitgeschleift.
Na gut, also die Festnetznummer, die ich dann hatte, als ich mit meiner Mutter zu Hause in Lichterfelde wohnte, die habe ich heute auch noch. Die ruft zwar niemand an, weil niemand irgendwelche Festnetznummern anruft. Die ist einfach nur dafür da.
555.
Die ist einfach dafür da, sich beim DSL einzuloggen, glaube ich. Aber das ist in der Tat interessant. Aber
das würde ja nicht helfen, weil wenn ich nicht gerade zu Hause wäre, ne, könntest du mich auch da nicht erreichen.
Das Lustige ist, dass ja das Nächste ist, wenn ich dann denke, na gut, es gibt kein Handy, aber ich mache dann alles mit meinem Computer, dann habe ich gerade angefangen zu überlegen, in welchem Jahr der 80er es überhaupt vernünftige Computer gab. Das war auch schon sehr lustig. Aber jetzt mal ehrlich, die Mode war ja furchbar.
Die unterschiedlich.
Musik, ja komm, die Musik war super.
Ja, die Musik war mega.
Also die Inneneinrichtung war dubios. Sehr dubios. Sehr dubios.
Wobei später 80er, also ich weiß nicht, Schwarz und Spiegel.
Ja, eben sag ich ja. Nee, und
alles war besser als Eiche Rustikal Furnier.
Und ich sag nur, schwarz-weiße Fliesen in der Küche und dann sehr viel mit Pink. Das finde ich, waren die 80er.
Ja, Pink habe ich gar nicht so auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß, dass ich in den...
Sag mal, vielleicht hast du... Warst du überhaupt dabei in den 80ern?
Ich war dabei gewesen, du. Ich bin ja 75er Baujahr. Das heißt also, später 80er war ich Tenager. Und ich weiß, in dem Zimmer, in der Wohnung meiner Mutter, da hatte ich schwarzen Velourteppich und weiße Wände.
Schwarze?
Und ich hatte schwarzes, achteckiges Pseudo-Geschirr von... Kennst du dieses Zeug, Arkopal, oder gibt es überhaupt noch Arkorak von Arkopal phänomenal, oder? Ich kann mich an diese Kleine erinnern.
Auf jeden Fall weiß ich,
das war so unkaputtbares, hässliches Zeug, wenn du aus den Tassen getrunken hast.
Das sah so ein bisschen aus wie schwarzes Glas, aber stabiler.
Ja, genau. Und so eine achteckige Tasse ist richtig, also von der Haptik richtig scheiße.
Ich erinnere mich.
Richtig scheiße.
Die hattest du ja auch noch, als wir uns kennengelernt haben.
Siehst du
nicht mal. Mehr 80er.
Ja, weil die nicht kaputt gegangen sind.
Ja, weil die einfach nicht kaputt gegangen. Die stehen heute noch bei Sven Oswald mitten im Zimmer und wollen einfach nicht kaputt gehen. Ja, aber... Ich sag mal so, ich glaube, die Musik, die kann ich ja auch heute hören.
Ja.
Ich glaube, was ich tatsächlich gerne machen würde, wäre natürlich einfach so in die Stadt nochmal oder die Gegenden meiner Kindheit und Jugend. Mal gucken, wie es damals war. Ich weiß jedenfalls, wenn ich diese kriseligen alten Abendschaubeiträge sehe, manchmal gibt's ja so Ausschnitte und so.
Alles heute, auf YouTube, ne?
Dann,
alle Jahrzehnte, ist echt schön.
Dann kriege ich so ganz warme Heimatgefühle auf jeden Fall.
Also bei den 80ern geht's mir auch so, wobei das ist eher, also gar nicht so am Kalender festgemacht, aber auch wirklich durch die Musik und so eine Idee von das ganze Leben noch vor sich haben.
Und wo würdest du als erstes hingehen wollen? So ein 80er Jahre Burger King oder ins Café Kranzler? Sorry, oder?
Aber also es gab ja damals, gab es ja noch kein McDonald's in Berlin. Den ersten richtigen Burger King gab es am Zoo, da wo jetzt, da ist ein Buchladen Hugendubel oder so drin, keine Ahnung, da auf der Ecke. Und da weiß ich noch, mit meinem Vater sind wir häufig, gefühlt jeden Sonntag, was Bullshit ist, aber mehrere Male dahin. Dann gab es immer Cheeseburger mit Erdbeershake. Das war so der Geschmack meiner Kindheit. Also Burger King Cheeseburger mit Erdbeershake. Bitte zu Hause nicht nachmachen, liebe Kinder. Wir können viel bessere Burger selber machen. Und dann ins Kino, zum Beispiel Marmorhaus oder so. Und dann Bud Spencer und Terence Hill Filme gucken. Ja, das Krokodil und sein Nilpferd zum Beispiel. Legendary. Also das würde ich unbedingt gerne nochmal machen.
Also,
und geil wäre natürlich, wenn man da zurückfährt, wenn der Alte da auch wieder nochmal da wäre. Ne? Also das wäre natürlich der eigentliche Hammer.
Mir fällt gerade auf, dass dass ich, wenn ich in den 80er Jahren, ich war sehr, sehr viel ja auch in Ostberlin, aber wir waren natürlich immer in der Wohnung unserer Freunde oder bei meiner Oma, die da drüben gewohnt hat.
Also ich, Indoor East.
Genau, mich würde total interessieren.
Wie es draußen aussah.
So, nee, sowohl von den anderen Wessis als auch von den Ossis, in Anführungszeichen, würde mich gar mal interessieren, wenn wir jetzt diese Zeitmaschine bauen und wir die tageweise verleihen, ja, wo würden Sie denn hinfahren? Ich stelle mal auf unsere Facebook-Seite 2 auf 1, stelle ich mal die Frage und mal gucken, was kommt.
Hörerinteraktion, so früh ist es 9.12 Uhr, die pennen alle noch halb.
Ach du, es hört keiner bitte, zu.
Das meine Damen und Herren, stellen Sie die achteckige schwarze Kaffeetasse kurz zur Seite, die fühlt sich kacke an aller Lippe, und beantworten Sie gerne den Post des Herrn F. aus B an der S. Mhm.
So machen wir's.
Genau, schreiben Sie uns mal was, mal gucken, was da so zusammenkommt. Mann. Thema ist Bau, und was wir damit wirklich mit Ihnen vorhaben, das erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Bau.
Wir sprechen über die berühmtesten Spielzeugbausteine der Welt. Klemmbausteine heißen sie ja fachmännisch, die Lego-Steine, und wie sie es schaffen, auf dem Markt fast konkurrenzlos zu sein.
Begrünte Hausdächer und Induktionsstraßen, wie wird der Städtebau der Zukunft aussehen? Das wollen wir heute besprechen.
Wie lebt sich's eigentlich im Bau? Damit beschäftigt sich die Ausstellung Im Gefängnis vom Entzug der Freiheit, und darüber sprechen wir auch.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden 2 auf 1.
Kitty, Daisy und Lucy hätte ich beinahe gesagt. Kitty, Daisy und Lucy.
Drei coole Geschwister.
Going up the country. Und
ich hatte die mal im Radio 1 Bus. Echt ein total wilder, junger Haufen cooler Leute.
Wer von denen spielt Mundharmonika?
Ich glaube Lucy.
Ja, mega. Finde ich total gut. Ich habe gestern zu Hause die Blues Brothers nochmal gesehen. Oh. Wo Dan Aykroyd ja auch die Harp spielt. Und großer Spaß.
Spoiler Alert, sie haben die Band wieder zusammengebracht.
Sie haben die Band wieder zusammen, und am Ende spielen sie zusammen im Knast, obwohl ja nur zwei von ihnen irgendwie illegale Sachen gemacht haben. Das ist mir gestern erst aufgefallen. Aber
und
egal.
So schließt sich der Kreis, meine Damen und Herren. Bau ist das Thema der heutigen Sendung. Und wie ist es wohl im Bau? Wenn man so amerikanischen Serien, irgendwie Pseudodokus glauben darf, dann geht's im Gefängnis wirklich nur um Drogen, Gewalt und Tattoos. Aber ist das wirklich so? Wie viel hat das mit der Realität zu tun? Mit dieser und vielen anderen Fragen beschäftigt sich die Sonderausstellung Im Gefängnis vom Entzug der Freiheit im Hygienemuseum Dresden. Und wir sprechen jetzt mit der Kuratorin dieser Ausstellung, Isabel Gerson. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Gerson. Über welchen Zeitraum Gefängnisgeschichte sprechen Sie in Ihrer Ausstellung, und sprechen wir jetzt in dem Interview? Denn ich glaube, das war ja wahrscheinlich über die Jahrhunderte sehr unterschiedlich.
Ja, das war auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Also wir beschäftigen uns eigentlich vor allem mit dem aktuellen Gefängnis, wie es heute ist. Mhm. Schwerpunkt Europa, ein bisschen Ausblick in die USA, weil es dort einfach sehr wichtig ist, was so die aktuellen Entwicklungen im Gefängnis angeht. Wir machen aber auch einen kleinen Rückblick, um zu sagen, seit wann es eigentlich das moderne Gefängnis gibt. Also seit der Französischen Revolution circa. Und zeigen da so ein bisschen die Entwicklung, wie es eigentlich dazu gekommen ist, die Menschheit beschlossen hat, ja, etwas humaner zu strafen, nämlich nicht mehr nur mit Todesstrafe und körperlicher Züchtigung, sondern eben mit einer Form des Einsperrens als Strafe.
Wenn Sie jetzt sagen Schwerpunkt Europa, dann habe ich automatisch schon im Kopf, das ist bestimmt ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt in der Türkei, in Russland, in Deutschland oder vielleicht in Schweden im Knast sitzt. Das ist bestimmt so, oder?
Ja, das ist ganz sicher so. Also wir haben ziemlich viele Beispiele aus unterschiedlichen Ländern. Wir schärfen das so ein bisschen vorgegeben, auch durch unsere Kooperation, weil wir haben die Ausstellung nicht alleine erarbeitet, sondern mit zwei Partnermuseen, nämlich in Genf und in Lyon, also Schweiz und Frankreich, sind so ein bisschen die mit Deutschland die Schwerpunkte, aber wir haben auf jeden Fall immer Ausblicke, und was man definitiv unterscheiden muss, ist nochmal so diese Form der politischen Haft. Das thematisieren wir ja tatsächlich eher weniger. Also wir haben es über Literatur und über Filme so mit drin, aber ich finde es einfach schwierig, auch das zu vergleichen. Deswegen haben wir uns auch bewusst ein bisschen dagegen entschieden, weil es nicht das Gleiche ist, wenn man jetzt hier wegen Diebstahl im Gefängnis ist oder in der Türkei irgendwie verfolgter Reporter ist. Oder
Klar. Frau Gerson, jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, also wenn man so an das Leben im Knast denkt, hinter Gittern, und auch so diverse Dokumentationen zum Beispiel aus Übersee guckt, da geht es nur um Drogen, Alkohol, Tattoos, Gangs. Sind das alles Klischeethemen oder ist das wirklich aktuell und Realität?
Also es gibt diese Themen auf jeden Fall, aber das ist doch der Anspruch der Ausstellung, eben zu zeigen, dass es schon noch ein bisschen mehr ist oder schon noch ein bisschen anders gelagert ist. Also das sind eigentlich genau die Themen, die sie so oft sehen, die wir alle so im Kopf haben. Aber die meisten Menschen haben ja doch eher wenig mit dem Gefängnis wirklich Berührungspunkte. Und tatsächlich geht es da um ganz andere Alltagsfragen, so wie bringe ich eigentlich mehr Zeit rum, wie arbeite ich, wie kann ich vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen, wie halte ich den Kontakt zu meiner Familie und so dieses ganze irgendwo auch, was man mit Freiheit überschreiben kann, also wie fühlt sich das eigentlich an, so den kompletten Alltag nicht mehr gestalten zu können, und das sind eigentlich eher so alltäglichere Themen, als jetzt, dass es den ganzen Tag um Gewalt und Gangs geht, was
gut zu hören auch gibt.
Ja, aber gerade auch in deutschen Gefängnissen ist das jetzt nicht das große Thema. Also es ist natürlich ein gewaltvoller Ort, der auch alles bis ins Kleinste regelt und wo man sich nicht frei entscheiden kann. Und natürlich gibt es dort Machtstrukturen und Hierarchien, aber es ist, ich glaube schon ein bisschen verzerrte Realität, wenn man davon ausgeht, dass es so wie in Filmen ist.
Wir wollen ja auch unsere eigenen Vorurteile ein bisschen loswerden. Im Film in Amerika gibt es genau zwei Inneneinrichtungsgegenstände, ein Klo fest montiert und irgendwie
aus Edelstahl.
Und ein Gitterbett, das war's. Jetzt haben wir aber tatsächlich gehört, dass die Insassinnen und Insassen zumindest in den europäischen Gefängnissen sehr kreativ sind, was die Inneneinrichtung angeht. Können Sie uns da mal ein paar Beispiele geben?
Ja, also auf jeden Fall. Also es hängt natürlich immer ganz davon ab, was man in was für ein Gefängnis man einsitzt, also was da auch erlaubt ist. Generell ist natürlich sehr wenig erlaubt, sehr viel reguliert. Aber ich sag mal, die meisten Inhaftierten jetzt in Deutschland, die haben auch sowas wie einen Fernseher oder können sich Bücher ausleihen, muss man natürlich immer alles bezahlen und sich leisten können. Aber da kann man sich in einem gewissen Rahmen das auch etwas individueller gestalten. Und was Sie schon angesprochen haben, also darüber hinaus gibt es halt sehr viele Varianten, auch Dinge kreativ zusätzlich zu basteln. Wir haben also ein ganz spannendes Objekt, was so ein bisschen unser Lieblingsobjekt geworden ist. Das stammt aus dem RAF-Kontext aus Stuttgart-Stammheim und das ist ein Pizzaofen. Also das heißt, selbst in so einem Hochsicherheitsgefängnis wie Stuttgart-Stammheim, wo man das zumindest von außen das Gefühl hatte, da kommt gar nichts rein, war es irgendwie möglich, sich einen Pizzaofen zu bauen. Der, die Funktionalität ist so ein bisschen, das stelle ich persönlich so ein bisschen in Frage, aber zumindest wurde es versucht. Und es gibt eben auch ganz viele so kunsthandwerkliche Gegenstände. Das liegt natürlich auch daran, dass man so versucht, ein bisschen seine Zeit zu füllen und einfach auf den Gegenständen was zu basteln, was man hat. Also wir haben auch schon so ein ganz schönes Schachspiel aus Kernseife, was auch wirklich faszinierend ist, also ganz kunstvoll geschnitzt oder eben also wirklich die verschiedensten kleinen Gegenstände gebastelt aus Zahnpastatuben oder aus Brot oder also wirklich so, was man eben so findet, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie sich eine Bastelschublade ausleihen kann und eben so auch ein bisschen den Alltag gestaltet. Ja.
Über das Leben im Bau und die Ausstellung Im Gefängnis vom Entzug der Freiheit im Hygienemuseum in Dresden sprachen wir mit der Kuratorin der Ausstellung, Isabel Gerson. Frau Gerson, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Ja, vielen Dank für die Einladung, für den Anruf und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele nach Dresden kommen.
Wir uns auch, alles klar. Dankeschön, tschüss. Ciao.
Okay, tschüss.
Unser Thema heute ist Bau.
Ja, seit Präsident Bolsonaro in Brasilien ist, sind die Nachrichten aus diesem Land geprägt von Rekordmeldungen der Abholzung des Amazonas. Doch wie ist es möglich, dass so umfangreich einer der wichtigsten Regenwälder der Welt gerodet wird? Unter internationalem Protest. Und selbst wenn man die Vernichtung jetzt stoppen würde, wäre ein Wiederaufbau des Amazonas möglich. Und wie? Das besprechen wir mit Roberto Maldonado. Er ist Brasilien-Referent des World Wildlife Fund. Schönen guten Morgen.
Hallo Maldonado, schönen guten Morgen.
Ebenfalls. Guten Morgen.
Wie stark ist denn die Rodung des Amazonas angestiegen, seit Bolsonaro Präsident ist?
Leider jährlich um Raten, die um die 30% liegen. Das heißt, jedes Jahr circa 30% mehr.
Mal blöd gefragt, woher wissen wir das? Satellitenaufnahmen?
Brasilien war das erste tropische Land, was per Satellitenaufnahmen die Entwaldung gemonitort hat. Seit 88 tun sie das. Das kann man sehr gut überprüfen und diese Zahlen werden gar nicht in Frage gestellt.
Jetzt, wenn man hört, jedes Jahr 30% mehr, dann hat man so das Gefühl, in 2-3 Jahren ist sowieso nichts mehr da. Wie ist es denn aktuell bestellt um den Regenwald?
Wenn man vergleicht mit Südostasien, relativ gut. Wenn man vergleicht mit dem Kongo, natürlich dramatisch schlecht. Nee, darüber müssen wir im Moment nicht reden. Brasilien bzw. der Amazonas hat circa 20% deren Waldfläche verloren.
Ja.
Das ist nicht so viel. Aber man darf leider den Klimakipppunkt nicht vergessen. Der Amazonas ist der einzige Regenwald, der seinen Regen zur Hälfte selber erzeugt. Das heißt, wenn zu viel entwaldet wird, kann diese Funktion nicht mehr erzeugt werden und dadurch würde der Wald alleine auftrocknen. Das müssen wir unbedingt verhindern.
Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, da einzugreifen. Das eine ist, das weitere Abholzen stoppen. Ich weiß nicht, ob das politisch möglich ist. Wie ist denn überhaupt in Brasilien geregelt, wer dort abholzen darf und wer nicht?
Abholzen dürfen eigentlich nur Privatleute, die einen echten Landtitel haben. Mhm. Das ist für den brasilianischen Amazonas in manchen Bundesländern gegeben, aber in den allermeisten eben nicht. Mhm. Womit muss man davon ausgehen, dass ca. 90% jeglicher Entwaldung im brasilianischen Amazonas illegal ist.
Und die Regierung tut einfach nichts, weil sie das gut findet, weil sie keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Haben Sie da, wissen Sie warum?
Die Regierung tut es nicht, weil sie sehr stark mit der Agrarindustrie verbündet ist und sie wollen Land öffnen im Cowboy-Manier, um später dadurch Landtitel zu ergaunern, zu erschleichen und dann agroindustrielles Wirtschaft zu betreiben. Mhm. Das heißt, sie duldet sehenden Augens illegale Aktivitäten, weil sie glaubt, der Agrarindustrie was Gutes zu tun, beziehungsweise politisch Kapital darauf schlagen zu können.
Gut, Herr Maldonado, wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch was Gutes tun, dann schließen wir drei uns jetzt zusammen und sagen, gut, dann pflanzen wir halt neue Bäume. Edge, vielleicht sogar auf einem Land, wo jemand einen Landtitel hat, der sagt, ich will die gar nicht weghauen. Wäre sowas möglich? Könnten wir den Regenwald wieder aufforsten? Also wir, die Menschen. Nicht wir drei.
Das geht und erstaunlich einfach sogar. Mhm. Also ich bin selber Förster. Ich habe gelernt, dass wenn man tropische Wälder rodet, die Böden so schlecht sind, dass da nie wieder Wald wächst. Das ist in vielen Fällen nicht richtig. Mhm. Ich habe zum Beispiel ehemalige Goldgräber-Landepisten, Garimpeiro-Landepisten gesehen, die mittlerweile ein ganz ordentlicher Wald aufwehen, nachdem die Garimpeiro weitergezogen sind. Was man aber bekommt, ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was früher da stand. Mhm. Aber die Funktionen sind da und es gibt Funktionsprozesse, die da die Grund für Hoffnung darstellen. Mhm. Oder ein anderes Beispiel. Jeder kennt diese wunderschönen Maya-Tempel. Mhm. Als die Europäer sie erforscht haben, dachten sie, sie sind im Urwald. Man kann sich vorstellen, dass die Maya solche Tempel nicht im Urwald gebaut haben. Das heißt, die Regeneration ist deutlich besser, als wir es oft glauben.
Der Wald holt sich dann sozusagen auch sein Land zurück. Natürlich mit all den Schäden, die vorher entstanden sind, möglicherweise Tierarten, die nicht überlebt haben und so weiter und so fort. Was wäre denn jetzt in positivem Sinne Ihre Vision? Also es gibt irgendwann eine andere Regierung, die stoppt dann das Abholzen, weil das braucht man ja wahrscheinlich erstmal. Und dann, wie viele Jahre würde es dauern, mit großen internationalen Anstrengungen vielleicht den Regenwald wieder vollständig herzustellen?
Ich glaube, das wird nicht geschehen.
Okay.
Ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll ist. Eine Fläche so groß wie ganz Europa zu 100% zu bewalten, das wäre schön, aber ich glaube, das würde das ist eine zu hoch gesteckte Zielsetzung. Mhm. Vergessen Sie bitte nicht, dass im Amazonas 30 Millionen Menschen leben.
Mhm. Was wäre ein Ziel, was Sie für realistisch halten, was wir erreichen können?
Die Entwaldung zu 100% zu stoppen.
Aha,
den Status quo bei irgendwelche 17-18% entwaldete Fläche zu halten. Mhm. Ein Teil davon forstwirtschaftlich nachhaltig zu nutzen. Mhm. Und die heute schon über 50% der Fläche, die geschützt ist, in Form von Schutzgebieten und vor allem in Form von indigenen Territorien, vernünftig zu erhalten beziehungsweise würdevoll den Indigenen zurückzugeben. Würde gehen. Nur eine Anmerkung dazu. Wir kritisieren im Moment zu Recht Brasilien sehr hart. Brasilien war aber vor weniger als 10 Jahren das einzige Land in den Tropen, das die Entwaldung im Amazonas um 80% verringert hat. Dieses Land, wenn es politisch will, ist in der Lage, die Entwaldung auf fast null beziehungsweise auf null runterzufahren. Und sobald nächstes Jahr hoffentlich eine neue Regierung an die Macht kommt, wollten wir Gespräche führen, um Wege zu finden, das auch wirklich zu tun. Und zwar jetzt.
Es bleibt also Hoffnung über die Rodung des Amazonas und die Probleme beim eventuellen Wiederaufbau von Waldgebieten und dem richtigen Ziel, auf das wir alle hinarbeiten sollten, sprachen wir mit Roberto Maldonado. Er ist Brasilien-Referent des WWF. Vielen Dank und einen schönen Tag für Sie.
Ebenfalls.
Schönen Dank noch. Sehr. Tschüss.
10:12 ist es, Sie hören 2 auf 1, Thema heute ist Bau.
Und du hast ja vorhin, warst du ja völlig begeistert von der Idee der HörerInnen-Interaktion.
Ja.
Und wir haben gefragt, wenn wir eine Zeitmaschine bauen, die Sie in die 80er Jahre bringen kann und Ihnen für einen Tag leihen, wohin würden Sie reisen, was würden Sie dort machen? Und zahlreiche Hörerinnen und Hörer haben geantwortet. Andreas schreibt, ich würde in die Köthener Straße in die Hansa-Studios reisen, um Depeche Mode beim Produzieren zu treffen. Das müsste doch eigentlich auch dein Ding sein, oder Sven?
Ja, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich, naja, so beim Produzieren zu gucken, glaube ich, ist furchtbar öde.
Ja?
Ja.
Ehrlich?
Stelle ich mir voll langweilig vor.
Du sagst, was hättest du denn gerne in den 80ern dann mal ein Depeche Mode Konzert, ja, möglicherweise?
Sowas. Mhm. Vielleicht eines der frühen, noch kleinen Konzerte. Sowas dann.
Ja.
Eher meins.
Ja. Everything count. Nee, David, sorry, aber wir hatten gesagt, du singst es an der Stelle ein bisschen lauter. Ja, das fändest du genau langweilig, so. Ja? Ja, ja? Na gut, ich fände es auch spannend. Aber dann schreibt Imo, Eisdisco in der Eissporthalle, Jaffeestraße oder Rollerdisco Hasenheide. Das ist was, wo ich sage, wow, ich war nie in der Rollerdisco. Warst du in der Rollerdisco in den 80ern?
Das nicht, aber Eisdisco.
Ja, Eisdisco auch nicht schlecht. Dann Christian, sehr, sehr gebildet und sehr historisch. 7. Oktober 1989, 40. und letzter Geburtstag der DDR. Ich würde gerne die Stimmung und die Vorgänge in Ost-Berlin aufnehmen. Das kann ich natürlich wirklich gut verstehen. Und einer schreibt, Matthias, ich würde gerne ins geteilte Berlin fahren. Das war in den 80ern mein Traum, den ich mir als Süddeutscher nie erfüllen konnte. Die damals geplante Klassenfahrt nach Berlin wurde von unserem Klassenlehrer kurzfristig nach Rom umgeleitet, leider. Ich ärgere mich bis heute, dass ich dieses ganz besondere Berlin nie erleben durfte. Das kann ich total gut verstehen. Ja. Weil Rom kann man ja immer noch hinfahren. Immer noch gleich. Ja, Kolosseum immer noch kaputt.
Seit 1000 Jahren gleich.
Immer gleich. Ja. Übrigens, ne? Ost-Berlin, ganz vieles wieder aufgebaut, restauriert. Aber das Kolosseum kriegen die bis heute nicht in die Italiener.
Oder?
Ja, verstehe. Da könnte man so schöne Sozialbauwohnungen draus machen, oder? Muss man auch mal drüber nachdenken.
Und so schön zentral.
Genau. Und Nathalie schreibt, linientreu tanzen die ganze Nacht. Warst du im Linientreu?
Nee, ich war im Society oben drüber.
Ach so,
im Treu, das war mir alle spooky.
Was, warum? Erzähl.
Ja, ich weiß, da waren ja die ganzen Gruftis und so im Treu.
Die ganzen Gruftis, ja.
Und oben, als ich angehe, da war ich 14.
Da waren doch aber auch die Wavies, da waren noch nicht nur die Gruftis.
Ja, das habe ich damals nicht auseinandergehalten.
Ach so.
Ich war 14 und habe mich auf der Tanzfläche im Society von so recht mächtigen Billy-Frauen anrempeln lassen. Ja, also mit Angst,
Gewalt. Das war dein Ding, ja?
Nee, gar nicht.
Also gar nicht, dachte. Sag mal,
naja, ich musste mich erst an den Tanzrhythmus gewinnen. Das war doch 3 Schritt vor, 2 zurück. Und wenn du dann hinter jemandem getanzt bist und dann, ich habe da Blicke geerntet,
Oswald,
die ich mit 14 nicht verkraftet habe.
Der kleine Billy-Frotteur. Und was lief da Rockabilly oder was war da für Musik?
Da lief viel Depeche Mode, witzigerweise. Ach. Also lief natürlich auch unten im Treu.
Lief auch überall.
Ja, lief überall, genau, ja. Nee, aber damals war so Depeche, da lief auch ein bisschen Billy, aber vor allem so Depeche, das wurde ja ganz schnell sehr, sehr popperlastig da oben.
Siehst du, und Andreas hätte dann immer schon vorher gewusst, was demnächst da läuft.
Wahrscheinlich.
Weil er ja bei der Produktion dabei gewesen
ist. Genau.
Ja. Also wir müssen an dieser Stelle uns outen, wir wissen nicht genau, wie man eine Zeitmaschine baut. Aber das kann ja nicht so schwer sein. Es gibt ja heute für alles Anleitungen im Internet.
Moment, der Witz ist doch, es heißt doch immer, wenn du erstmal eine gute Idee hast, dann brauchst du nur die richtigen Leute, die es umsetzen.
Und wir müssen nur die richtigen Leute finden.
Richtig, die Idee haben wir doch längst.
Ja, pass mal auf, es ist ja auch so, das ist ja jetzt hier quasi ein öffentliches Dokument, diese Radioausstrahlung. Das heißt, ab jetzt wissen ja Leute, dass wir die richtigen Leute suchen. Und egal, wann die in der Zukunft die richtigen Leute sind, können die einfach zu uns kommen, weil die haben ja eine Zeitmaschine.
Klar, wir haben hier mit einem Marker am Zeitstrahl gesehen. Aua, das hat wehgetan.
Ja, Sven Oswald hat sich nicht nur einen Marker am Zeitstrahl, sondern auch irgendwie einen blauen Fleck an der Stirn gerade gehauen. Aber immerhin.
Was ist denn das für eine scheiß Geste, sich vor die Stirn zu hauen, wenn man eine Idee hat oder denkt, irgendwas erkannt zu haben? Es tut doch weh.
Wenn, dann müsstest du dazu wenigstens Heureka schreien und nicht Aua, das hat wehgetan.
Ja, andermal.
Anderens mal.
R.E.M. hier, Losing My Religion.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Auch wenn, apropos Dschungel, auch wenn wir vom Affen abstammen, haben wir es natürlich nicht allzu gern, wenn wir mit unseren Vorfahren verglichen werden. Umso schmerzhafter, dass uns unser Leib- und Magenarzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer gesagt hat, dass, wenn man sich den Aufbau unseres Gehirns anschaut, es in seinen Grundfesten doch ziemlich viel mit dem des Affens zu tun hat. So, jetzt soll er dazu mal Stellung nehmen hier vor unseren Hörerinnen und Hörern. Schönen guten Morgen, Magnus, und
guten Morgen.
Guten Morgen. Also, stell mir das so vor. Linke Hirnhemisphäre, rechte Hirnhemisphäre. Verbunden sind sie durch eine Banane. Ist das so?
Linke Hemisphäre, rechte Hemisphäre, verbunden durch den sogenannten Corpus callosum, den Balken, das stimmt. Er hat nicht die Form einer Banane, er sieht nicht so aus und er schmeckt auch nicht so.
Verstehe.
Glaube ich zu wissen. Moment, letzte Aussage ist eine Spekulation.
Und wir wissen ja, du hast schon mal Hirn gegessen oder ahnen, du hast schon mal Hirn gegessen, aber natürlich nicht das eines Affen oder eines Menschen. Vermuten wir jetzt mal, oder?
Genau.
Okay, was hat denn jetzt unser Gehirn und das Affenhirn, was haben die denn miteinander gemein?
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ihr auf Affengehirne kommt. Ach, wir reden hier nicht über Affen, das wäre ja noch erträglich. Wenn du nicht gerade ein Kreationist bist, dann wäre Affenhirn ja noch erträglich, die Ähnlichkeit. Nein, die These ist, dass der Aufbau, unser Gehirn ist ein Haus, was genauso aufgebaut ist wie das von allen anderen Wirbeltieren, von Fischen, Vögeln, Säugern, also Menschen und den anderen Säugern. Vor 500 Millionen Jahren haben sich die ersten Wirbeltiere entwickelt. Und die Bauelemente, die wir haben in unserem Gehirn, die sind die gleichen wie damals. Also man muss sich das im Grunde so vorstellen, irgendwann hat die Evolution eine Art ganz kleines Gehirn erfunden. Das ist so wie, wenn man auf dem Bau bleiben will, eine kleine Holzhütte. Ja. Und diese Holzhütte wurde Stück für Stück erweitert. Also da kam links was dran, oben was dran, unten was dran. Das Fundament blieb gleich.
Na klar, die haben gesehen, das kleine Gehirn funktioniert bei Finger und Oswald super, können wir das überall anders in groß bauen.
Genau. Und dann wurde es immer größer, immer größer, immer größer. Aber das Erstaunliche ist, die kleine Holzhütte ist immer noch da. Und das Fundament. Und die Anbauten sind auch immer noch da. Es wurde nichts abgebaut, es wurde immer nur noch mehr dazu gebaut.
Okay, jetzt, also das
in der Tiefe unseres Gehirns haben wir eigentlich noch die alte Holzhütte, die teilen wir mit allen Fischen, Vögeln, Säugern.
Okay, jetzt, also wie bei der Elektronik, ja, also die Mikroprozessoren, die sind immer gleich geblieben, nur eben immer kleiner und integrierter geworden, letztendlich der gleiche Quatsch, aber da gibt's jetzt ja so vielleicht Quantensprünge hin zu Quantencomputing. Wann kommt denn das Quantenhirn?
Es kommt nie ein Quantensprung.
Ach, Manno.
Es gab einen Quantensprung, wobei der Begriff Quantensprung ja ein dämlicher ist, weil es ja eigentlich der kleinste Schritt, der denkbar ist. Mhm. Wir benutzen ihn genau gegenteilig als einen riesigen Schritt.
Das liegt daran, dass wir noch mit dieser alten Holzhütte arbeiten. Aber jetzt hier weiter.
Genau, ja, genau. Es kommt übrigens
hat das bei dir Sache geklopft hinzu. Oder bei mir?
Es kommt noch eine Sache hinzu. Wir haben auch die Bausteine, die Ziegel, die wir benutzen, sind die gleichen geblieben seit 500 Millionen Jahren. Da wurden die Neurone erfunden in irgendeiner Form. Und man hat dann immer mehr Neurone gebaut, aber man hat nie darüber nachgedacht, die Ziegelsteine mal in ihrer Form, Art, Größe zu ändern.
Mhm. Die sind halt heute nicht mehr neu, deswegen müsste man sie eigentlich Altrone nennen. Aber lassen wir das mal durchgehen. Was jetzt mal kritisch angemerkt, ja, das ist schön, dass da diese kleine alte Holzhütte irgendwo noch ist. Aber offensichtlich funktionieren unsere Gehirne ja ganz anders. Angeblich haben Fische ja nur ein Gedächtnis von 2 Sekunden, ich habe 5. Dann können wir ganz andere Dinge machen, zum Beispiel jetzt vortrefflich über solche Dinge streiten. Also ist die alte Hütte, die da noch irgendwo drin ist, überhaupt der entscheidende Teil unseres Gehirns?
Die alte Hütte, es gibt sozusagen 3 alte Hütten. Es gibt 3 typische Hütten, die wir mit den Fischen, Vögeln teilen. Das ist einmal das Vorderhirn, das ist das, worauf wir so stolz sind, das analysiert Situation. Das Kleinhirn koordiniert Bewegungen. Das Kleinhirn ist bei Vögeln übrigens sehr groß, weil natürlich Fliegen eine sehr viel kompliziertere Bewegung ist als Sitzen, wie beim Menschen. Und der Hirnstamm wiederum, den haben wir auch gemein mit diesen vielen Tieren, mit den Wirbeltieren. Der Hirnstamm ist zuständig für Herzschlag, Atmung, die wir ja auch nicht wirklich, also Atmung klar, aber den Herzschlag können wir nur sehr eingeschränkt beeinflussen. Der funktioniert auch, wenn wir nicht drüber nachdenken. Diese Dinge haben wir mit denen gemein. Und das Einzige, was uns von Fischen, Vögeln unterscheidet, aber sehr viel weniger, als wir denken oder hoffen, ist, dass das Vorderhirn immer größer wurde, immer, immer größer wurde. Das wurde irgendwann so groß, dass es nicht mehr in den Kopf passte, weswegen es jetzt so quasi zerknüllt, gefaltet im Kopf ist. Wenn wir das Vorderhirn, den Neokortex, bügeln würden, dann kämen wir auf eine Fläche von etwa 4 DIN A4 Seiten. Passt natürlich nicht ins Gehirn, deswegen wurde das quasi aufgefaltet. Kann man sich wirklich so vorstellen.
An dieser Stelle müssen wir 3 Dinge sagen. Erstens, bitte bügeln Sie nicht Ihren Neokortex. Es war nur eine theoretische Annahme. Und zweitens, blub und piep. Unsere Gehirne sind im Prinzip Vögel und Fischhirne. Haben wir gelernt von Arzt und Medizinischen Dr. Magnus Heyer, der in seiner Freizeit einen wunderbaren Zeisig abgebe. Danke,
Magnus. Und der sich natürlich entschuldigt für all diese ernüchternden Nachrichten, die er überbracht hat.
Donkey Kid hier mit Deep Blue.
Radio 1, nur für Erwachsene.
10:39, Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist immer noch Bau.
Ja, absolut. Bau ist unser Thema, aber ja. Ich kriege ja langsam ein bisschen kalte Füße. Weil du weißt ja, ich habe angefangen so ein bisschen, ich habe einen Schreibtisch gebaut, ich habe meine Kommode gebaut und so weiter und so fort.
Und jetzt wird es langsam
ernst. Ich habe ganz große Bauprojekte noch vor mir.
Ja.
So, und jetzt ist es endlich soweit, dass ich in den kommenden Monaten, jetzt habe ich alles beisammen, meine kleine Werkstatt in dem dann freigeräumten Zimmer aufbauen kann. Und jetzt habe ich nicht die Angst, ich habe zu wenig Werkzeug,
sondern
ich habe die Angst, jetzt habe ich das, nee, gar nicht. Jetzt habe ich das alles. Was, wenn ich das gar nicht richtig kann? Was, wenn das alles total blöd wird?
YouTube.
Ja, das ist klar. So war es ja auch schon mit den ersten Bauprojekten. Ja. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass es nicht irgendwie funktioniert, sondern dass ich dann nicht in angemessener Zeit ein Level erreiche, mit dem ich zufrieden bin. Dass ich da sage, ja, okay, aber es wird immer noch alles ein bisschen krumm und schief. Weißt du, irgendwann bist du ja dann kein Anfänger mehr. Also Erfolgsdruck bei einem Hobby.
Beim Hobby
ist noch nicht schlimm, aber es könnte ja schlimm werden, weißt du? Genau. Und deswegen dachte ich, du als jemand, der eigentlich nur Sachen macht, die er nicht richtig kann, da wollte ich dich nein, Quatsch. Nein, ich wollte es dir einfach mal erzählen. Und wir machen ja im Prinzip unsere Freundschafts- und Therapiearbeit öffentlich. Ja? Ja. Deswegen können es ruhig alle wissen. Genau. Was würdest du tun an meiner Stelle?
Entspann dich. Kleiner Anfang.
Ja, ganz einfach.
Erstmal einfache Projekte. Nutzt die Fläche der Werkstatt erstmal mit was Großem, was aber leicht ist.
Was Großes, was leicht ist?
Ja.
Warum was Großes, was leicht
ist? Na, weil was Großes, dann hast du das Gefühl, boah, das habe ich hingekriegt, super. Ja. Oft sind es ja die kleinen Filigranen, die Eckchen, die Kanten, das Abgerundete, was nachher furchtbar nervt. Aber einfach erstmal eine große Kiste schrauben, ist schon mal, das befreit.
Eine große Kiste,
also ein Tisch.
Einer meiner Söhne möchte gerne ein Brett, was Schönes an der Wand, also so eine Konsole, damit er da seinen Motorradhelm draufstellen kann. Den mache ich einfach in 4x8 Meter.
Ja.
Und dann... Gut, das ist größer als das Zimmer.
Einer deiner Söhne hat ja auch einen sehr großen Kopf.
Genau, aber da habe ich halt ein super Gefühl, oder?
Ja.
Und dann ist da auch noch Platz für einen zweiten Helm
also und ein Motorrad. Also ein schönes Brett an die Wand.
Ja.
Kauf einfach geiles Holz.
Hab Punkt. Ich.
So. Schneid die Ecken sauber, schleif ab, fertig, ran an der Wand.
Ja, aber wie machst du es denn an die Wand? Das kann man jetzt natürlich mit einem Metallwinkel machen oder man macht selber so ein schön aus Holz, so mit der Oberfräse den Rand schön gemacht und so weiter. Das ist so. Das ist so mein Plan.
Ja, also ich würde einfach einen Klotz drunter schrauben.
Du würdest einen Klotz drunter schrauben. Du würdest wahrscheinlich einfach Montagekleber nehmen und dann einfach rauf auf die
Tapete. Naja, Kleben statt bohren. Habe ich übrigens tausendmal probiert, hat nicht einmal gehalten.
Kleben statt bohren?
Ja.
Also was also super
der größte
ist.
Rotz der Welt.
Nein, pass auf.
Ey, das ist eine Verarsche. Dann lieber Bauschaum und dann rausfräsen.
Pass auf, ich sag dir, wie du es machst.
Ja.
Also du machst erstmal die Wand schön sauber.
Ja.
An der Stelle mit Alkohol am besten.
Ja.
Notfalls mit ein bisschen Schleifpapier vorarbeiten.
Ja.
Dann machst du das, was du rankleben möchtest. Musst du auch ganz sauber machen, glatt arbeiten.
Wie glatt? Dann, schon anrauen, oder?
Nee. Machst du ganz glatt.
Ja.
Machst du ganz glatt. Dann nimmst du ganz wenig von dem Kleber. Ganz, ganz wenig. Auf beide Seiten.
Ja.
Dann hältst du es da dran fest und jemand anders schraubt es durch in die Wand. Klappt super. Dann ist es wirklich klasse. Also so funktioniert
das. Ich musste nicht mal bohren.
Nee. Und wenn du es wieder entfernst, hast du nur ganz wenig Kleber. Kannst du quasi
mit dem Radiergummi. Hast halt sehr viel Putz oder Rigips, aber ganz wenig
Kleber. Könnte sein, aber ganz wenig Kleber. Nee, so funktioniert es total gut.
Du, ich mache mir jetzt gar keine Sorgen mehr mit deiner Werkstatt. Aber ich würde dir eins empfehlen.
Ja?
So ein Verbandskasten und ein Feuerlöscher. Das solltest du einfach vorsichtshalber in der Werkstatt haben.
Ja, okay. Verstehe ich jetzt
zwar nicht. Und vielleicht so ein Button. Weißt du, so ein Buzzer, wo du raufhaust. Obwohl hauen ohne Hände. Könntest du mit der Stirn noch. Also,
außerdem ist es blöd, wenn man den Buzzer verwechselt mit der zweiten Säge, die man da anschaltet. Nee, aber ich verstehe nicht, wie bei diesem, also ich meine, weißt du, ich das war doch sehr vernünftig jetzt
gerade. Ja,
Du musst einfach, das ist so wie zum Beispiel Tofu.
Du kannst auch dieses Bohren, Kleben statt Bohren unterrühren in den Ausguss.
Klasse.
Mit ein bisschen Glück verstopft es wenigstens mal einen Ausfluss, aber halten tut's nicht.
Ich wollte gerade sagen, also Tofu schmeckt dann am besten, wenn man es vor dem Verzehr durch ein schönes Steak ersetzt oder so. Ne? Das sind so diese Regeln. Ja, genau. Also immer einen Klotz drunter schrauben.
Okay, Klotz. Das war gut. Klotz drunter, das Regalbrett einfach schön tief, dass er den Klotz nicht sieht und auch schön weit unten anbringen, dann stört der Klotz schon mal ja nicht mehr.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wenn ich mit dem Klotz anschrauben nicht so klarkomme, kann ich den auch kleben statt bohren?
Das kannst du machen. Ja, eigentlich kein Problem, steht ja drauf, wie es geht.
Lego war schon manchmal Thema in unserer Sendung. Erstmal vom großartigen Siegeszug per Marketing. Dann haben wir darüber gesprochen, dass die jetzt versuchen, ihre Bausteine auch umweltfreundlicher zu machen und ölfrei. Aber jetzt wollen wir mal die dunkle Seite des Rechtsstreits rund um die Klemmbausteine von Lego beleuchten. Denn die setzen sich ganz gerne mal juristisch gegen Konkurrenz durch, die versucht, ähnliche Bausteine auf den Markt zu bringen. Ein Konkurrent wollte sich das nicht gefallen lassen und hat bis zum EuGH geklagt. Wie das ausgegangen ist, das besprechen wir jetzt mit Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke von Wilde Beuger Solmecke. Schönen guten Morgen, Christian.
Hallo Christian, hallo,
guten Morgen. Grüß euch.
Christian, über welche Lego-Steine sprechen wir jetzt? Über alle oder über einen speziellen, den 6er, den 8er, den flachen?
Es gibt einen ganz flachen mit zwei Noppen auf der Oberfläche. Beziehungsweise vier Noppen sind es, aber die sind alle in einer Reihe und daneben sind so zwei kleine glatte Flächen, also so ein Plättchen mehr oder weniger. Und dieses Plättchen hat sich Lego im Jahr 2010 schützen lassen. Das Design haben die sich schützen lassen, haben gesagt, solche Plättchen, solche Klemmbausteine, die dürfen nur wir machen. Und tatsächlich haben die das Design beim Europäischen Patent- und Markenamt auch eingetragen bekommen erstmal.
Und warum konnten die nicht alle anderen Steine eintragen oder hatten die Frist einfach verpennt? Warum ging das jetzt bei diesem?
Also sie haben sich vor allen Dingen auf diesen einen Stein konzentriert. Die haben auch noch andere Steine eingetragen, aber der Stein war derjenige, der es bis zum Europäischen Gericht gebracht hat.
Der Stein des Anstoßes.
Das war wirklich der Stein des Anstoßes. Es ist nämlich nicht dabei geblieben, dass dieser Stein einfach im Register eingetragen worden ist, denn die Konkurrenz, hier die Firma Delta Sport Handelskontor, die haben gesagt, kann doch nicht sein. Das ist doch eine technische Funktion von Klemmbausteinen. Noppen und Noppen müssen gegeneinander geklemmt werden. Dieses Design muss wieder gelöscht werden. Und damit sind die eben zum Europäischen Patent- und Markenamt gegangen im Jahr 2016, also 6 Jahre später. Und das hat sich die Sache dann nochmal angeguckt. Hat sich gedacht, stimmt, das sind ja eigentlich nur technische Funktionen. Und hat dann das Design wieder gelöscht. Und so, dass dann für einen gewissen Zeitraum jeder dieses Design wieder machen durfte.
Wow, und das heißt aber nur des Designs dieses einen Steins. Bei allen anderen Steinen hätte man dann auch wieder klagen müssen, richtig?
Ja, das ist natürlich die große Frage. Lego sagt natürlich, alles, was Noppen hat, ist Lego. Das ist ja das, was Lego damit erreichen will. Und Fakt ist, Lego ist auch weitergegangen. Die haben dann gesagt, wir gehen bis zum Europäischen Gericht. Und die haben am Ende, jetzt erst vor einigen Jahren, gesagt, nee, war schon korrekt, dass das alles eingetragen worden ist und das Europäische Markenamt, als sie die Marke gelöscht hat, hat da was nicht beachtet und hat Fehler gemacht. Fakt ist, jetzt hat Lego auf diesen einen Stein, haben die wieder ihren Designschutz. Und darauf berufen die sich auch. Ich meine, ich habe schon Abmahnungen gesehen gegen große YouTube-Kanäle, Held der Steine. Einfach weil er Noppen auf einem T-Shirt hatte, haben die gesagt, das sind unsere Noppen und du darfst die Noppen nicht nehmen. Mhm. Also da habe ich echt schon einiges an Rechtsstreitigkeiten rund um Lego erlebt.
Also mich interessiert, wie du das tatsächlich beurteilst. Und zwar, aber bitte berücksichtige, dass du ja auch mal der Anwalt von Lego, aber auch gegen Lego sein könntest. Also wie beurteilst du es, wenn du es versuchst, neutral zu sehen? Was sollte man schützen können, was nicht an dieser Stelle?
Also, was natürlich im Gesetz steht, ist, dass man technische Funktionen nie schützen kann. Also, wenn man einfach einen runden Keil braucht und den klemmt man in ein Loch, dann darf doch nicht eine Firma sagen, das kann nur ich, das darf nur ich, weil das ist einfach eine vorgegebene Geschichte und die muss frei sein. Und genau hier geht's im Kern auch drum, ist das so innovativ, so neu, dass nie einer vorher drauf gekommen ist oder ist das eine Entwicklung wirklich nur von Lego? Und ich wette, da werden wir noch jahrelang Rechtsstreitigkeiten sehen. Zuletzt eben gab es ein paar Punkte für Lego, aber die haben auch schon einige Niederlagen gehabt. Die haben halt offenbar genügend Geld in der Kriegs- oder Klagekasse, um sich zu verteidigen und auch anzugreifen.
Ist das dann vielleicht auch einfach der Grund, da geht es gar nicht um unterschiedliche Rechtsauffassungen, sondern einfach erstmal, wenn man viel, viel mehr Geld hat und man verklagt einen unliebsamen Konkurrenten, dann macht man dem schon genug Schwierigkeiten, zieht dem genug aus der Kasse, dass die ihr Geschäft nicht entwickeln können?
Ehrlicherweise sehe ich das so, denn alle, die sonst Klemmbausteine entwickeln, starten ja erstmal klein. Wenn du da dann direkt eine fette Millionenklage an den Hals bekommst, ist die Company direkt wieder platt. Und genau das ist in meinen Augen schon Vorgehen von Lego, den Markt genau beobachten, keimt da nur was auf, hauen die mit ihren Marken und Patenten und Designschutz drauf und da wird dann den Betroffenen schwindelig und sie lassen uns dann teilweise. Und es gibt einige größere Player, ich glaube aus China, die fassen langsam Fuß, die sind auch entsprechend mit Finanzmitteln ausgestattet und das sieht man ja auch. Klemmbausteine kompatibel zu Lego, sowas findet man dann ja auch bei eBay mittlerweile.
Christian, am Ende haben wir Verbraucher es ja in der Hand. Ist so ein Gebaren irgendwie was man als, ich sag mal, Konsument unterstützen sollte oder vielleicht sogar boykottieren müsste?
Also ich kann nur sagen, was der größte Lego-Kanal auf YouTube Held der Steine gemacht hat, die haben immer nur für Lego-Videos gemacht, dann sind sie abgemahnt worden von Lego und jetzt berichten die nur noch über Alternativprodukte. Das sagt schon einiges darüber, wie man so ein Verhalten von Lego bewerten sollte.
Also ich glaube, das ist sowieso alles nur noch eine Frage der Zeit und dann haben wir alle ganz tolle, ganz günstige 3D-Drucker zu Hause, die wunderbar Klemmbausteine produzieren können. Und vielleicht hat dann auch Christian Solmecke einen von der Kanzlei Wildebeuger-Solmecke. Mit ihm sprachen wir über das EuGH-Urteil in Sachen Designschutz für Klemmbausteine. Dankeschön.
Vielen Dank, Christian. Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Früher habe ich, als ich noch nicht wusste, wie schwer das ist, habe ich mir immer, und auch nicht wusste, wie viel Geld man dafür braucht, habe ich mir immer vorgestellt, was für Traumhäuser ich mir dann bauen
muss. Ja, geil.
Und jetzt weiß ich, also erstens werde ich das Geld wahrscheinlich nie haben, denke ich. Und zweitens ist es aber auch so, selbst wenn ich es nicht selber machen müsste, ich weiß ja, was alles schon bei kleinen Bauprojekten schiefgehen kann.
Ja.
Und was für eine lange Zeit das dauern kann, ne, alleine mal zu renovieren und so weiter und so fort.
Warte mal. Geh mal noch mal einfach einen Schritt mehr in den Alltag. Alleine, ja, was es für ein Aufwand wäre, so eine Butzen alleine mit so Quadratkilometer großen Fensterscheiben, ja, sauber zu halten. Wie viel Personal du haben müsstest, damit es da auch so schön aussieht, wie in den ganzen Instagram-Fotos und Videos, die man so sieht, wo man sagt, oh, das ist ja auch mal ein schönes Haus. 6.000 Quadratmeter, ja, Wohnfläche, ja, schön.
Ich bin ja nicht viel auf Instagram.
Ja.
Also sagen wir mal so, man müsste so reich sein. Ich habe mal eine Geschichte gehört, als Bill Gates sein Haus hat bauen lassen. Mehrere Geschichten sogar. Eine der Geschichten war, er hatte da einen wunderbaren alten Baum und er hatte einen wunderbaren Bachlauf an diesem Baum. Und beides war schön. Aber die Stellen, das war der Baum stand vor einem Fenster, der hat ja Schatten gemacht. Dann hat er wirklich diesen Baum und den Bach umsetzen lassen, so dass das Geld spielt ja keine Rolle, aber dann hat er schönen Blick aus dem Fenster, kein Schatten,
ja,
das und Baum cool. und Bach sind erhalten. Zweite Geschichte: Jemand hat ihm da ein Heimkino eingebaut.
Ja.
Und dann wurde der gefragt, wie war das denn? Und er hat gesagt, das war der tollste Job, den er je hatte. Warum? Ja. Er hat gesagt, Geld spielte keine Rolle und man hat ihm das auch gesagt. Das heißt, normalerweise muss er für das Budget des Kunden ja einigermaßen verantwortungsvoll gucken, wo gibt er mehr aus. Ja, kauft er dann etwas günstigere Kabel, hat er etwas bessere Boxen und so weiter und so fort oder Akustikelemente.
Da konnte er überall mehr
und hier ausgeben. War das einfach so, es ist egal. Wenn das bessere Kabel das Zehnfache kostet, hey, dann nehme ich einfach das bessere Kabel. Das heißt, er für ihn war das auch der Spaß, einmal in seinem Leben.
Richtig was bauen.
Mit alles bauen, mit allem, was er wollte sozusagen, ja, und nirgendwo Abstriche machen müssen. Das finde ich toll. Andererseits.
Ja, aber weißt du, pass auf, jetzt überleg mal. Du baust dir dann dein Traumhaus. Du bist ja eh schon, dann bist du so ein superreicher, unfassbar Bekannter. Dann hast du auch immer einen Arsch voll Leute um dich rum, ja, die dich eventuell beneiden, vielleicht, ja, auch nicht leiden können, dir vielleicht Böses wollen oder auf jeden Fall dich aber nicht in Ruhe lassen können, weil sie nämlich den ganzen Mist, den du da hast, sauber halten, instand halten, am Laufen halten, dir die Filmrollen wechseln, ja, in deinem Kino deinen komischen Bachlauf von Laub befreien und deinen Baum, ja, pflegen. Also,
und nicht nur das. Nicht geil. Nicht nur das. Ich musste dann all die Jahre muss ich ja auch mit so einem blöden Windows Phone rumrennen. Einfach, weil ich mir Geld bin. Und das wäre es mir ehrlich nicht wert. Das muss ich einfach mal sagen.
Irgendwo hört der Spaß auch mal auf.
Hört auch mal auf.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
My Sweet Lord. George Harrison. Da muss ich an die Geschichte denken, dass Eric Idle, der ja gut mit George Harrison befreundet war, als er das Leben des Brian gedreht hat, finanziert übrigens von George Harrison, erkannt wurde. Man wusste, dass er mit ihm befreundet ist und er wurde gefragt, wie das denn wäre und wie denn George Harrison privat so wäre und so weiter. Und George Harrison stand in Verkleidung neben ihm. Mhm. Das ist eine super schöne Geschichte. Und hat nichts gesagt, haben beide sich wunderbar amüsiert. Das finde ich ganz toll. Es ist 11.19 Uhr. Wir sprechen heute in 2 auf 1 über das Thema Bau und wir hoffen, dass Sie das ganz toll finden.
Genau, und wir sind auch schon ein paar Mal heute in die 80er Jahre abgeschwoffen. Tun wir das doch jetzt nochmal. Denken wir mal zurück an die 80er Jahre. Wie sah aus 80er Jahre sich denn der Städtebau der Zukunft aus? Also mindestens fliegende Autos, weil in Zurück in die Zukunft Hoverboards waren natürlich sowieso schon am Start. Und wenn nicht fliegend, dann zumindest komplett ohne Fahrer fahrend, also komplett autonom. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt aussieht und fragen wir uns, was ist nur aus dem guten alten Städtebau
der Zukunft geworden? Fragen wir uns, wo sind die Radfahrwege?
Genau. Das, wie sieht aus, der Städtebau der Zukunft? Das besprechen wir jetzt mit der Zukunftsforscherin und Mitbegründerin des Zukunftsforscherinnen-Netzwerk, Anne-Luise Kitzerow. Sie ist jetzt am Telefon. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wenn wir mal eine zukunftsfähige Stadt am Reißbrett planen könnten, was wären denn die wichtigsten Änderungen gegenüber heutigen Großstädten, Frau Kitzerow?
Also die Frage ist sozusagen, von welcher Vision wir ausgehen. Mhm. Fakt ist, es gibt natürlich nicht nur eine Vision einer lebenswerten Gesellschaft oder Zukunft. Insofern können wir es ja mal am Beispiel Berlins ein bisschen aufschlüsseln vielleicht.
Mhm. Das ist ja nur nicht am Reißbrett, aber ja, gut, okay.
Genau. Aber insofern genau. Also letzten Endes ist es so, alle Städte planerischen Zukunftsszenarien gehen immer von sogenannten Quartieren aus. Also Quartieren, in denen Wohnen, Arbeiten, Leben, alles zusammen stattfindet. Also und sozusagen das ist auch das, was zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über Berlin nachdenken, auch ja ein bisschen mehr versucht wird, ne? Mhm. Also in Zukunftspläne sozusagen.
Okay, also das heißt, so wie es ja früher eigentlich war, viele kleine Stadtkerne nicht in einen großen. Berlin ist ja eigentlich ein bisschen so, das nur noch ein bisschen mehr zu forcieren, damit eben auch nicht von den Außenregionen in die Mitte gependelt werden muss und umgekehrt.
Also letzten Endes ist es so, Sie haben recht, man kann auf jeden Fall zurückblicken, ne, in die Gartenstädte Anfang des 20. Jahrhunderts. Also da gibt es ja auch verschiedene Beispiele, wo sozusagen in Schrebergärten dann wieder das eigene Gemüse gezogen wurde. Da wurde gearbeitet, die Wege waren nicht weit, man konnte alles zu Fuß oder anders erreichen, genau. Und insofern sind das auch Szenarien, die auf jetzt anwendbar sind.
Mhm. Aber gehört zu einer Stadt von morgen, Klammer auf, eigentlich schon von heute, nicht auch, dass man zum Beispiel ein super Verkehrssystem hat, dass nicht dauernd Staus in der Innenstadt sind, dass Radfahrer, Fußgänger, öffentlicher Nahverkehr und so eine größere und eine entspanntere Rolle spielen als zum Beispiel in Berlin?
Da haben Sie absolut recht, das gehört zu Ihrer Vision von Stadtzukunft und zu meiner wahrscheinlich auch.
Na, sagen wir mal so, gibt es Leute, die sagen, das wollen wir überhaupt gar nicht?
Nee, ehrlich gesagt gibt es die nicht mehr inzwischen, weil wir kennen ja die Trends und einer der Trends ist nun mal wirklich eindeutig der Klimawandel und insofern sind alle Szenarien eigentlich dafür gedacht, so zu bauen. Und man sieht es auch an den Entwicklungen, wenn wir sozusagen uns die Befragung der letzten Zeit angucken. Die grünste Stadt Europas ist Wien und wird deshalb auch als grünste Stadt Europas bezeichnet, weil allein 50% der Persönlichkeiten dort die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und es einen Nationalpark gibt und das erstrebenswert ist. Mhm. Und die glücklichsten Menschen leben in Hamburg und in Schleswig-Holstein in Deutschland, wo alles mit dem Fahrrad größtenteils erreichbar ist und ganz viel Grün und Wasser
sich befindet. Ja, und wo man viel mehr rum in seinen Tee tut. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Jetzt, Frau Kitzerow, wenn man sich so mit Zukunft und Stadt beschäftigt, fällt immer wieder so ein Begriff, Smart City, hat irgendwas mit Digitalisierung zu tun. Viele sagen dann Singapur, das ist es. Wie müssen wir uns denn eine Smart City tatsächlich vorstellen und können wir uns das in Deutschland überhaupt leisten?
Also ob wir uns das leisten können, dazu kann ich nicht sagen, aber okay. Ich kann Ihnen sagen, dass die Idee der Smart City auf jeden Fall eine sehr gute Idee ist. Ne? Also die digitale Transformation ist das große Thema und wenn wir sozusagen davon reden, was kann die für uns tun, ne? Nicht was tun wir die für die, sondern was kann die für uns tun, dann können wir davon reden, dass es darum geht, Ressourcen zu schonen, dass wir Energie produzieren, die wir selber wieder einspeisen. Na, dass wir zum Beispiel Windenergie in windreichen Regionen einsetzen oder Solardächer und diese geförderte Energie dann auch konkret vor Ort wieder umsetzen. Aber wie gesagt, das ist auch wieder letzten Endes auch wieder eine Idee der Quartiere. Mhm. Ne? Also jedes Quartier könnte für sich zum Beispiel ganz anders agieren, was eben für die jeweilige Region dann auch passen würde.
Boah, das klingt so voll sinnvoll und nachhaltig. Und was ist jetzt mit fliegenden Autos, die geilen Visionen aus den 80er Jahren, alles nur Hollywood?
Genau. Darf auch elektrisch fliegen oder mit Wasserstoff, haben wir nichts gegen.
Oder gibt's so ein Next Big Thing im Thema die Stadt der Zukunft, wo wir alle sagen, boah, wenn wir das erstmal haben. Haben Sie da sowas?
Ja, das wäre der Ausbau des Schienennetzes. Also das
bitte, lass uns doch mal realistisch bleiben. Nochmal zurück zu den fliegenden Autos.
Ausbau des Schienennetzes, nicht geschafft seit 1972.
Das ist richtig, genau so sieht's aus. Aber letzten Endes, ich hätte nichts gegen die fliegenden Autos. Ich sehe das noch nicht so, also als Zukunftsforscherin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal über die Möglichkeiten von Wasserwegen auf jeden Fall auch innerstädtisch nochmal anders reden könnten. Also wir könnten die Spree ja vielleicht nochmal anders denken zum Beispiel.
Über den Städtebau der Zukunft sprachen wir mit der Zukunftsforscherin und Mitbegründerin des Zukunftsforscherinnen-Netzwerk Anneluise Kitzerow. Frau Kitzerow, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Ja, das wünsche ich auch.
Danke sehr. Ciao.
Radio 1. Die siebte Frage.
Die startet nämlich immer am Sonntag früh, ungefähr um diese Zeit. Da können Sie anrufen, 0331 70 99 111, mitmachen, ganz viel über das Wissen Bau teilen. Oder eben raten.
Richtig.
Und mit ein bisschen Glück können Sie gewinnen. In diesem Fall eine Greenbox. Sie erinnern sich, wir hatten die vor dem Sommer schon mal hier im Angebot bei der Verlosung. Das ist ein Mini smarter Kräuter oder was auch immer Garten, ich sag mal für die Fensterbank, für die Küche, für ein cooles Zimmer, sieht extrem schick aus, ist ein Berliner Startup. Man braucht nicht mal einen grünen Daumen, man muss irgendwie einmal die Woche oder alle 14 Tage ein bisschen Wasser da reinfüllen und der Rest passiert von ganz alleine. Lichtgesteuert, alles noch per App mit einer Community verbunden, wenn man das will, muss man aber nicht. Und das Zeug wächst und wächst und gedeiht. Man hat dann frische Kräuter oder es gibt neue Plant Plugs, das sind diese kleinen Teile, die man da reinsteckt. Das ist im Endeffekt so eine Art, naja, ich sag mal, Erdzylinder, der kommt da rein und da ist alles drin und mehr muss man gar nicht wissen. Aber auf jeden Fall gibt es zum Beispiel asiatisches Blattgemüse als neuen Pack oder eben auch Cocktail Grow. Das finde ich ganz spannend. Ja, da zieht man sich dann die Kräuter-Essentials für fruchtige Sommerdrinks im Endeffekt ganz frisch selber auf der Fensterbank oder auf dem Küchentisch oder wo auch immer. Kann man sich angucken, einfach schon mal im Internet die Greenbox oder jetzt eben hier gewinnen. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die siebte Frage.
spielen wir mit Ralf. Hallo Ralf.
Hallo.
Und mit Kai. Hallo Kai. Hüsterchen losgeworden? Kai, bist du da?
Bin hier.
Oh Gott, ich dachte, wir sind den ganzen Kai losgeworden.
Das noch kurz an der Sabber erstickt, so kurz bevor es losgeht hier auf Radio 1. Moin ihr zwei.
Hallo.
Moin, moin. Also unser Thema ist Bau. Lieber Kai, was ist denn das Beeindruckendste, was du selbst je gebaut hast?
Das ist schwierig.
Ja?
So in jüngster Vergangenheit, ich habe mir ein Hochbeet gebaut.
Okay.
Aber das
was wächst so oder wuchs da?
Meine Frau sagt die grüne Hölle. Da wächst mittlerweile so ziemlich alles.
Achso, okay, verstehe. Hast du es gut gepflegt und nichts gemacht, ja?
Doch ein bisschen was gemacht, aber Minze ist okay. Schwierig.
Wie schwierig? Zu viel, zu wenig?
Ja, es wächst überall.
Es wächst überall.
Krieg ich nicht mehr in den Griff.
Okay, na
besser. Minze und Bambus.
Ja. Du, dann würde ich dir, da würde ich dir empfehlen, wenn du Minze loswerden willst, pflanz Giersch. Aber dann wirst du den nicht mehr
würde
los.
Würde ich dir nicht empfehlen.
So. Okay.
Also wenn du Minze loswerden willst, trink Mojitos. Das würde ich dir empfehlen.
Ralf, was hast du denn schon Beeindruckendes gebaut in deinem Leben?
Ich hatte mal ein Haus gebaut.
Du hattest mal ein Haus gebaut. Das Haus steht noch?
Na klar.
Wunderbar. Wohnst du auch noch drin?
Nee.
Aha, okay, verstehe.
Wohnst im anderen Haus.
Verstehe. Ist das Haus okay, in dem du wohnst, oder denkst du immer, hätte ich das mal gebaut?
Das ist total okay.
Okay. Was auch total okay ist, unser Spiel. Und Sven erklärt, wie es geht.
Richtig, so sieht es nämlich aus. Wir spielen jetzt die siebte Frage. Kai wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage. Muss ich mit Ja oder Nein beantworten? Tut er dies richtig, ist er weiter dran? Wenn nicht, ist der andere dran. Dann geht's häufig eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, dann staubt der andere die Greenbox ab. Also Kai, wer fängt an? Ralf oder du?
Ich lasse Ralf den Vortritt.
Dann mal los.
Ralf, der größte im Tagebau eingesetzte Muldenkipper hat Reifen mit über 4 Metern Durchmesser, ja oder nein?
Ja.
Ja, sagst du. Ja, ist auch richtig. Der BELAZ 75710, wie wir alle wissen, gilt mit einer Nutzlast von 450 Tonnen und einer Gesamtmasse von 810 Tonnen als der schwerste in Serie gefertigte Muldenkipper der Welt. Und so viel zum Thema nutzloses Wissen. So, du bist weiter dran. Ralf war das gerade, ne?
Richtig.
Ralf. Die frühesten Bauwerke, lieber Ralf, von Menschen zumindest, wurden an einem Strand von Nizza gefunden. Ja oder nein?
Nein.
Nein, sagst du. Ja wäre aber richtig gewesen und deswegen ist der Kai mal dran.
3.
Lieber Kai, Shetland-Ponys wurden früher im Bergbau eingesetzt. Ja oder nein?
Ja.
Das ist vollkommen korrekt. Kai, du bist weiter dran.
4.
Kai, in der Schifffahrt wird das Baujahr eines Schiffes immer mit dem Jahr angegeben, in dem der Bau gestartet wurde. Ja oder nein?
Nein.
Richtig. Das Baujahr bezeichnet das Jahr der Fertigstellung des Schiffes. Du bist weiter dran, Kai.
5.
Kai, Baufix ist eine Spachtelmasse. Ja oder nein?
Ja.
Nein.
Sehr, sehr knapp und zackig geantwortet, aber auch sehr falsch. Ein Holzkonstruktionsspielzeug ist das. Wahrscheinlich wird Lego nicht dagegen klagen. Vermute ich jetzt. Man weiß es. Ja, vielleicht klagt Brio oder so. Ralf ist dran.
6.
Ralf, die Baubotanik ist eine ökologische Baumethode, mit lebenden Pflanzen lebende Bauwerke zu konstruieren. Ja oder nein?
Ja.
Das ist richtig, Ralf. Und jetzt bekommst du
die siebte Frage.
Ralf, in seiner Jugend war Baufritz der Spitzname der deutschen Fußballlegende Fritz Walter, ja oder nein?
Nein.
Nein, sagst du?
Ja.
Glauben oder wissen?
Glauben.
Glauben. Ja, muss dir leider sagen.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Richtig gut geglaubt auf jeden
richtig,
Fall.
Richtig. Baufritz ist der Name eines Bauunternehmens, für den wir hier überhaupt, also weder für den Unternehmer noch für den Namen irgendwelche Werbung machen wollen. Und für Fritz Walter können wir Werbung machen. Das ist aber nicht so schlimm.
Ja. Spielt keine Rolle.
Genau. Also Kai, du hast dich super geschlagen.
Aber leider daneben gehauen.
Genau, aber Ralf hat sich superer geschlagen.
Genau, also Kai, du versuchst es einfach nächste Woche wieder.
Danke, danke.
Ne? Und Ralf, du bleibst schön dran, denn dir geht sie zu. Die Greenbox von Berlin Green. Kannst schon mal gucken unter berlingreen.com, wie die aussieht. Echt schick, ganz helles, ganz leichtes, wunderschönes Holz. Mittendrin dann LED-Beleuchtung. Es sieht so aus, als hätte das Ding so einen Bügel oben drüber.
Oh.
Da drin 8 Pflanzen, die du ziehen kannst. Verschiedenste Möglichkeiten, selber kreativ zu werden oder die vorgefertigten kleinen Seed-Teile zu nehmen und reinzusetzen, nur ein bisschen Wasser rein, kannst mit der App verbinden. Also du wirst viel Spaß haben und viele Kräuter über den gesamten Winter.
Aber wenn du die Seed-Teile da reinmachst, musst du immer singen, wir sind Seed und das ist unser Gebiet.
Bleib schön dran, wir brauchen deinen kompletten Namen und natürlich die Adresse.
Alles klar.
Danke euch zwei, einen schönen Sonntag.
Gleichfalls.
Tschüss. Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Gut gebaut.
Ich bin sehr gut gebaut. Ich trage außen Haut. Oben der Kopf, unten der Fuß, weil es einfach gut ausschaut. Die Arme sind symmetrisch, links und rechts angebracht. Das ist nicht nur Ästhetik pur, sondern auch gut gemacht. Die Nase zeigt nach vorn, zur Seite schauen die Ohren. Mittig sitzt rund mein roter Mund, sonst wäre er ganz verloren. Ich bin sehr gut gebaut und sag das gerne laut. Wer etwas anderes sagen will, der wird sofort verhaut.
Dieses und viele andere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.
Da war's schon wieder, das kleine Hündchen namens Oswald.
These are my friends.
Ah, sind meine Freunde, Freundchen.
These are definitely my friends.